ARD.
In einem Monat wird in Sachsen und Thüringen gewählt. Wie gehen Politiker mit Anfeindungen um?
Azubi-Jahr startet mit Ausbildungsgarantie. Wir klären, was dahinter steckt.
Und die Open-Air-Saison läuft. Aber wie steht es um die wirtschaftliche Lage von Festivals?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, neuer Monat, neue Folge. Es ist der 1. August und wir sind das Team Berlin-Gladbach, Magdalena Bienert und Uli Spinnrad hier.
Guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Ihr findet 15 Minuten in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. So, es ist jetzt noch ein Monat, Magda, dann werden ja in Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt, haben wir gerade schon gesagt. Aber nicht erst dieser Wahlkampf in den beiden Ländern, der zeigt, dass der Ton in der Politik schon rauer geworden ist, vor allem gegenüber denjenigen, die Politik machen. Manchmal artet das ja auch aus, also dass diese Menschen bedroht und leider manchmal auch angegriffen werden.
Genau, und das kennt so auch Dirk Neubauer, parteilos ist er und er war 11 Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv, zuerst als Bürgermeister und dann als Landrat des Landkreises Mittelsachsen. Nach nur 2 Amtsjahren will Dirk Neubauer aber kein Landrat mehr sein. Seine reguläre Amtszeit läuft eigentlich noch bis 2029, aber er will nicht mehr und seine Entscheidung sorgt gerade für Aufsehen.
Die Gesellschaft muss jetzt entscheiden, wie das in diesem Land weitergeht. Wenn Menschen wie ich, man muss nicht meiner Meinung sein, aber wenn Menschen wie ich im Amt bedroht werden, wenn so ein Druck aufgebaut wird, dass mich Sorgen machen muss, wie der Tag abläuft, dann muss das eine Reaktion in der Gesellschaft haben und zwar unabhängig davon, um wen es hier geht.
Die rechtsextreme Partei Freie Sachsen hat Neubauer zum größten Feind aller Mittelsachsen erklärt. Es gab schon Autokorsos durch seinen Wohnort und auch Proteste direkt vor seinem Haus. Im Internet wurden Lügen über ihn verbreitet und da kursieren auch Fotos von Waffen mit dem Hinweis darauf, wie man sie gegen ihn einsetzen könnte.
Boah. Deshalb ist er mit seiner Familie auch weggezogen. Er hatte auch das Gefühl, wirklich keinen sicheren Rückzugsort mehr zu haben. Und er hat gemerkt, dass Anfeindungen von Politikern dabei sind, gesellschaftsfähig zu werden. Und das will er nicht so stehen lassen und appelliert dabei an alle. Das hat er im ARD-Morgenmagazin gesagt.
Mischt euch endlich ein. Die große schweigende Mehrheit ist unser Problem. Die, die zufrieden sind eigentlich, sind unser Problem. Die müssen begreifen, dass jeder Bürger Teil des Ganzen ist und dass sie auch was tun müssen, das nicht per Stimmabgabe delegieren können.
Und Dirk Neubauer ist wirklich kein Einzelfall, wenn es um Angriffe auf Politikerinnen und Politiker geht. Wir erinnern uns an Matthias Ecke von der SPD. Er wurde ja Anfang Mai im Wahlkampf für die Europawahl in Dresden beim Plakatieren zusammengeschlagen, hatte Knochenbrüche im Gesicht. Oder der Thüringer Lokalpolitiker Michael Müller. Unbekannte zündeten Mitte Februar sein Auto an und haben Feuer vor der Tür seines Wohnhauses gelegt. Und auch vor wenigen Tagen wurde die Brandenburger CDU-Landtagskandidatin Adeline Abimui-Awemo in Cottbus beim Plakatieren von einer Frau rassistisch beleidigt und geschlagen. Auch das leider kein Einzelfall mehr.
Ja, aber das ist nicht nur ein Problem im Osten, das müssen wir betonen, sondern bundesweit. Besonders auffällig wird sowas natürlich dann auch bei sehr prominenten Politikern, zum Beispiel beim Wirtschaftsminister Habeck, der ja auch Vizekanzler ist. Der geht jetzt gegen Hassnachrichten vor und hat seit April 2023 wohl in mehr als 700 Fällen Anzeige wegen Hassnachrichten erstattet. Darunter waren wohl auch konkrete Gewaltandrohungen und deshalb wurden auch die Sicherheitsvorkehrungen um ihn herum verstärkt.
Es gibt auch Zahlen dazu von der Uni Duisburg-Essen. Die haben vor 2 Jahren über 5.700 Kommunalpolitiker befragt und fast 10%, also jeder 10. wurde mindestens schon einmal körperlich angegriffen.
Und das führt dann zwangsläufig auch zu der Frage, wie können Politikerinnen und Politiker besser geschützt werden oder können sie es überhaupt? Bei Angriffen auf Politikern ist es im Moment nämlich so, Einschüchterungsversuche und auch das Eindringen in das direkte private Umfeld sind in vielen Fällen gar nicht strafbar. Deshalb hat die sächsische Landesregierung im Bundesrat jetzt noch vor der Sommerpause ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Politiker besser schützen soll. Da geht es um das sogenannte politische Stalking.
Genau, dieser Straftatbestand soll neu geschaffen werden. Dabei geht es um die gezielte Einflussnahme auf kommunale Mandatsträgerinnen und Träger durch Einschüchterungsversuche von größeren Gruppen im privaten Umfeld, also vor Wohnungen und Häusern.
Damit man eben Leute für sowas dann auch endlich mal bestrafen kann.
Genau.
Und Verfahren nicht sofort wieder eingestellt werden müssen. Betroffen sind ja auch oft nicht nur die Politiker, sondern eben auch deren Familien, die ja mit da wohnen. Es ist davon auszugehen, dass der Bundestag diesem Gesetz nach der Sommerpause dann auch zustimmen wird.
Und übrigens von heute an können sich Amts- und Mandatsträger auch an eine neue zentrale Beratungsstelle wenden, wenn sie sich angefeindet oder bedroht fühlen. Diese bundesweite Stelle nimmt ab heute offiziell ihre Arbeit auf und man kann sie telefonisch oder per Mail erreichen. Sie ist kostenfrei und auf Wunsch auch anonym.
Ich würde gerne eine Ausbildung als Bürokaufmann machen oder als Verwaltungsfachangestellter. Als Beispiel wäre mein Wunsch bei der Stadt Wiesbaden. Das würde ich sehr gerne machen, ja.
Das war Abdullah, er ist 19, hat einen Realschulabschluss und bisher 50 Bewerbungen geschrieben, aber bisher nur Absagen bekommen.
Ja, und so wie ihm geht es leider vielen. Es gibt da ein doppeltes, irgendwie paradoxes Problem. Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt und gleichzeitig gehen viele junge Menschen leer aus und finden keine geeignete Ausbildung.
Tja, die Konsequenz ist dann, mehr als 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 haben keine abgeschlossene Ausbildung. Und auch wenn die Chancen auf einen Job für sie wegen des Fachkräftemangels steigen, haben diese Leute es sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt und müssen dann öfter Bürgergeld oder andere Leistungen in Anspruch nehmen.
Das ist alles nicht neu. Auch die Bundesregierung kennt das Problem und sie will es jetzt angehen mit einer Ausbildungsgarantie. Die gibt es ab heute und sie soll Menschen helfen, die keine Ausbildung finden. Heute ist ja 1. August, also wie jedes Jahr Beginn des Ausbildungsjahres.
Also das bedeutet, ab heute haben alle jungen Menschen, die noch keinen Berufsabschluss haben, Anspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung. Aber Einschränkung, das gilt nur, wenn man nachweisen kann, dass man sich klassisch beworben hat und bisher keinen Erfolg hatte.
Na, und außerdem gilt es nur für diejenigen, die in einer Gegend wohnen, in der es kaum Ausbildungsplätze gibt. Und das ist natürlich Auslegungssache. Also welche Region gehört dazu? Im Allgemeinen spricht die Agentur für Arbeit davon, dass es Regionen sind, in denen es 10% mehr Bewerber als registrierte Ausbildungsplätze gibt. Das ändert sich aber auch immer mal wieder. Und im Moment ist das Problem in Thüringen wohl besonders groß.
Also mal angenommen, ich wohne in so einer Region, dann kann ich mich auf diese neue Ausbildungsgarantie berufen. Dann muss die Agentur für Arbeit ein Unternehmen oder einen sogenannten Bildungsträger beauftragen, meine Ausbildung durchzuführen.
Und die Arbeitsagentur bezahlt das dann auch, egal ob jetzt in einem klassischen Unternehmen oder eben bei einem Bildungsträger. Und wenn du dann bis zum Ende dabei bleibst, hast du einen vollwertigen Berufsabschluss.
Boah, das klingt aber irgendwie schon alles ziemlich kompliziert und aufwendig. Und besser wäre es ja eigentlich, wenn alle, die keine Ausbildung finden, diese Garantie für sich in Anspruch nehmen könnten und eben nicht nur die, die dann in solchen unterversorgten Regionen leben.
Ja, und außerdem ändert dieses Modell auch nicht, dass es Orte gibt, an denen es sowohl viele offene Stellen als auch mögliche Azubis gibt. Also ja, oft gehen die Berufswünsche und das Stellenangebot halt auseinander und dann finden Azubis und Arbeitgeber irgendwie nicht zusammen. Letztes Jahr gab es einen Höchststand. 73.400 Arbeitsplätze sind unbesetzt geblieben.
Tja, Kitas haben dieses Problem auch in extremer Form, also dass sie keine Azubis finden.
Ja.
Darüber haben unsere Hauskollegen Jule und Moritz ja die Woche schon mal gesprochen. Und dass deshalb jetzt auch Quereinsteiger vermehrt in die Kitas geholt werden sollen. Wir haben dazu auch Reaktionen von euch bekommen.
Christian hat uns geschrieben: Ich frage mich als staatlich anerkannter Erzieher so langsam, wieso ich eigentlich eine so lange Ausbildung gemacht habe, wenn man anscheinend in 120 Stunden qualifiziert genug ist. Das war damals zur Schlecker-Pleitezeit schon so, dass man meinte, die Schleckerfrauen können doch alle in die Kita gehen.
Anders sieht das Ursula. Sie meint, eine Ausbildung ist sicher gut und wichtig, aber kein Garant für alles. Mancher Quereinsteiger ist schon von seiner persönlichen Art oder der Erfahrung mit der Erziehung eigener Kinder bestens geeignet. Und Manuela hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie ist selber Erzieherin.
Die Idee mit den Quereinsteigern kann kurzfristig helfen, aber sie bekämpft nicht das eigentliche Problem und die eigentliche Ursache. Da muss sich grundsätzlich endlich etwas ändern, damit dieser Beruf die Anerkennung bekommt, die er verdient.
Unsere Kurznachrichten.
Bei den Olympischen Spielen in Paris gab es am Abend die 6. Medaille für das deutsche Team. Die Schwimmerin Isabel Gose hat Bronze über 1500 Meter Freistil gewonnen. Davor ist Alexander Zverev ins Viertelfinale des Olympischen Tennisturniers eingezogen. Angelique Kerber dagegen ist ausgeschieden und hat damit ihre Tenniskarriere beendet.
Wahnsinnsmatch. Ja. Klimaaktivisten der letzten Generation haben in der Nacht den Betrieb am Flughafen Halle Leipzig blockiert. Mindestens 2 Menschen haben sich auf der Rollbahn festgeklebt, sagt die Bundespolizei. Der Flugbetrieb im Frachtverkehr wurde nach Mitternacht für einige Stunden eingestellt. Vergangene Woche hatten Aktivisten der letzten Generation den Betrieb in Frankfurt und Köln-Bonn zeitweise lahmgelegt.
Heute treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. Für BAföG-Empfänger gibt es mehr Geld und weniger Geld bekommen dagegen Menschen, die beispielsweise auf dem Einfamilienhaus eine private Solaranlage betreiben. Die Vergütung für den überschüssigen Strom, der ins Netz eingespeist wird, sinkt für alle Anlagen, die ab heute in den Betrieb gehen.
Ich bin ja berufsbedingt wirklich immer viel auf Konzerte und Festivals gegangen.
Berufsbedingt, klar. Auch privat.
Wirklich. Auch manchmal privat, aber auch viel einfach für den Job. Und das ist natürlich mit zunehmendem Alter und Kids wirklich weniger geworden, vor allem Festivals. Aber ich finde, so eins muss für mich einmal im Jahr drin sein. Es ist inzwischen eher Glamping statt Camping. Und ich mag es auch lieber klein und gemütlich. Und da gibt es bei mir um die Ecke in Brandenburg wirklich richtig schöne Elektro- und Techno-Festivals. Und auch welche, die wirklich mit Herzblut gemacht werden und noch ohne Sponsoren auskommen. Und ja, das merkt man allerdings auch wirklich an den Ticketpreisen. Also eins meiner Lieblingsfestivals habe ich gerade noch gefunden. Altes Ticket vor 12, 13 Jahren. Knapp 40 Euro. Na, dieses Jahr waren es 235 Euro.
Das ist eine ordentliche Steigerung. Und auch für so ein kleines Festival gar nicht so wenig. Ne? Ich bin da nicht so der Experte. Wacken läuft ja auch gerade. Da kostet die Karte 333 Euro für eine gute Woche. Also auch nicht ganz günstig.
Nee, aber immerhin eine ganze Woche und da kommen natürlich auch ein paar Leute mehr hin. Ich glaube so 80.000, 85.000 sind da erwartet.
Ja, die Festivalsaison ist gerade in vollem Gange. Wacken, eins der größten Metal-Festivals weltweit, mitten auf einem Feld in der Nähe eines kleinen Dörfchens in Schleswig-Holstein.
Ja, Metal Blümchen war letztes Jahr da, habe ich gelesen. Aber eigentlich steht Wacken natürlich eher für laute E-Gitarren, lange Haare, schwarze Klamotten und kaltes Bier. Und Schlammschlachten. Aber auch dieses berühmte Festival und seine Veranstalter machen das nicht nur aus Nächstenliebe, klar. Schon 2019 haben die Gründer nämlich Anteile an ein britisches Unternehmen verkauft und dieser britische Veranstalter wurde jetzt vor kurzem von einem US-Investor gekauft und zwar laut Medienberichten für 1,3 Milliarden Euro.
Ja, die Gründer von Wacken wollen, dass das keine Auswirkungen auf das Festival hat und begründen diesen Schritt aber auch eben mit der ökonomischen Sicherheit für ihre Familien und natürlich spielt Wachstum auch eine Rolle. Ja, und dass das Festival irgendwie auch immer besser werden soll.
Und Wacken ist da kein Einzelfall. Also etliche große Festivals wie Rock am Ring oder Perukaville gehen diesen Weg schon seit Jahren. Beim Perukaville in Weeze am Niederrhein gehören auch schon seit 2019 Anteile diesem US-Investor. Und Gründer Bernd Dix sagt auch, dass das keine Auswirkungen auf sein Festival hat.
Weil ein Festival kann natürlich auch immer mal schiefgehen. Und wenn man als Privatperson oder mit einer Firma da drin steht, dann überlegt man sich, strategische Investoren dazu zu holen. Und das haben wir schon 2019 gemacht und die Corona-Pandemie hat dann nachher gezeigt, es gibt auch mal schwierige Jahre und die Partner haben geholfen, uns das zu überbrücken.
Tja, Corona hat natürlich der ganzen Branche schwer zugesetzt. Lange Zeit waren ja Festivals und Konzerte gar nicht möglich.
Ja.
2020, 2021 musste richtig viel ausfallen, wir erinnern uns. Jetzt kommen noch Inflation und stark gestiegene Kosten dazu für Personal, für Infrastruktur, für Energie. Na klar, auch die Bands verlangen inzwischen höhere Gagen, weil die Live-Auftritte anders als früher das Hauptgeschäft geworden sind. Ja, und dazu kommt dann auch noch das Extremwetter als Folge des Klimawandels. Auch das muss bei der Planung mitbedacht werden, auch finanziell.
Genau. Das Melt-Festival musste deswegen Mitte Juli auch kurz unterbrochen werden. Da war ich auch ein paar Mal. Also das ist ja eine Wahnsinnskulisse in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Ein ehemaliger Braunkohletagebau mit alten Baggern in einem See. Richtig, richtig cool. Und dass das Melt dieses Jahr wirklich zum letzten Mal stattgefunden hat, das hat mich wirklich echt geschockt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nicht mehr rentabel läuft.
Ja, 27 Jahre gab es das Festival. Ja. Dieses Jahr haben die Veranstalter die Reißleine gezogen. Als Grund nennen sie die unüberwindbare Veränderung in der Festivallandschaft und eben auch die allgemein höheren Preise.
Aber auch das Hip-Hop Open in Stuttgart wurde im Juli ganz kurzfristig abgesagt. Die Verantwortlichen sagen auch, die Preise sind zu hoch, es gibt zu wenig Förderung und Leute kaufen auch nicht mehr so weit im Voraus wie früher. Sie warten länger und dann können die Veranstalter natürlich mit dem Geld viel, viel schlechter kalkulieren.
Aber jetzt bist du mit dem Festivalsommer schon durch oder kommt da noch was?
Ich bin leider auch die spontan guckt zum Leid der Festivalveranstalter. Aber zumindest sind wir durch mit heute.
Genau, und hören uns dann morgen wieder, hoffentlich, wenn ihr mögt. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.